Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Streifzug durch die Frauengeschichte. Heute geht es um eine Grenzgängerin zwischen Kulturen und Konventionen. Im Dezember 1894 schiffte sich in Liverpool eine junge Frau auf einem Dampfer ein. Ihr Name war Mary Kingsley und ihr Ziel war Westafrika. Nach Sierra Leone sollte es gehen, an die Goldküste, das heutige Ghana, nach Calabar im heutigen Nigeria und schließlich in den Urwald. Sie wollte ethnologische Feldstudien betreiben. Das war damals eine junge und in akademischen Kreisen noch nicht etablierte Disziplin, was auch ganz gut passte, denn Mary Kingsley hatte noch nicht mal eine Schule besucht. Nebenbei wollte sie ein bisschen Zoologie betreiben, Fische für das britische Museum sammeln und den Mount Cameron besteigen. Aber nicht zuletzt wollte sie eins. Sie wollte weg. Wie war es dazu gekommen? Dazu müssen wir ein bisschen zurückgehen, genauer gesagt um 32 Jahre zurückgehen, zum zunächst mal 9. Oktober 1862. An dem Tag hatte Mary Kingsley gerade ihren ersten Grenzgang absolviert und war dabei noch nicht einmal geboren. Das war der Tag, an dem George Kingsley, seines Zeichens Arzt, Hobbyethnologe und Weltenbummler, seine hochschwangere Haushälterin heiratete. Deren Name war Mary Bailey. Und es war denkbar knapp, denn gerade einmal 4 Tage später kam die gemeinsame Tochter Mary zur Welt. George Kingsley war da schon längst wieder unterwegs auf einer seiner Reisen, von denen er auf sehr lange Zeit nur sporadisch zurückkehren sollte. Ein Sohn namens Charlie wurde nach einer Stippvisite noch geboren, aber ansonsten beschränkte sich der Kontakt des Vaters zu seiner Familie in den nächsten Jahren weitgehend auf Briefe aus aller Welt. Die weitere Familie Kingsley hatte an dem Kind oder den beiden Kindern aus der als unstandesgemäß empfundenen Verbindung auch wenig Interesse, und so wuchs Mary hauptsächlich in der Obhut ihrer Mutter auf. Eine Schule besuchte sie, wie gesagt, nicht. Aber der Vater hatte eine sehr umfangreiche Bibliothek. Und da die Neugier des Kindes zwar nicht gefördert, aber im Gegensatz zu vielen anderen Mädchen im viktorianischen England eben auch nicht gebremst wurde, so eignete sich Mary in dieser Bibliothek nahezu ihren gesamten späteren Wissensfundus an. Die Bücher, die sie dort fand, Entdeckerliteratur, wissenschaftliche Literatur, Bücher über Physik, Chemie und so weiter, galten zwar nicht als angebrachte Literatur oder Lektüre für ein Mädchen in der damaligen Zeit, aber die Inhalte fielen bei Mary durchaus auf fruchtbaren Boden. Das Gelernte aus den Physik- und Chemiebüchern zum Beispiel setzte sie um in Experimente mit Weidenspänen, Schwarzpulver, Streichhölzern und Gülle, letztere in ungeplanter Verbindung mit weißer Wäsche, was ihr vom mittlerweile wieder sesshaft gewordenen Vater freilich relativ wenig außer Unmut einbrachte. Aber aus ihren Experimenten kam nicht nur Desaster heraus. Mary abonnierte später die Zeitschrift The English Mechanic. Und aufgrund dieser Lektüre will sie sich mit etwa 16 Jahren tatsächlich zu Hause an die Reparatur eines Wasserrohrs gewagt haben, unter der Unterstützung eines Nachbarsjungen, den sie allerdings als relativ nutzlos bei diesem Unterfangen beschreibt. Der Einsatz verlief mit diversen Zwischenfällen und nicht ohne Wasserspritzer, aber das Ergebnis war ganz zweifelsfrei ein dichtes Rohr. Mary Kingsley war also das, was man als Tomboy bezeichnen würde. Ein burschikoses Mädchen, das keine Angst hatte, sich die Hände schmutzig zu machen und die Kleider zu zerreißen. Aber gleichzeitig war sie auch die traditionelle, pflichtbewusste viktorianische Tochter. Als zunächst ihre Mutter depressiv wurde, war es für Mary ganz selbstverständlich, sie zu pflegen. Und als danach auch der Vater krank wurde, pflegte sie auch ihn. An eine Heirat dachten dabei offenbar weder sie noch die Familie. Kontakte zu jungen Männern sind so gut wie keine überliefert. Ob sie nun Interesse an einer Debütantentour durch die bessere Gesellschaft gehabt hätte, ist unklar. Eine Abwechslung wäre es in ihrem sehr eintönigen Leben allemal gewesen. Aber die Frage ist, ob die Konversation für sie so anregend gewesen wäre. Sie sollte auch später immer wieder beklagen, dass sie sich mit dem Smalltalk und dem oberflächlichen Geplänkel der bürgerlichen Gesellschaft doch zeitlebens sehr schwer tat. Ob sie aber nun Lust auf solche Veranstaltungen gehabt hätte oder nicht, muss dahingestellt bleiben. Mary Kingsleys gesellschaftliche Einführung bestand statt in Amüsierveranstaltungen und Bällen darin, in den gelehrten Zirkeln des Vaters, in Abwesenheit der erkrankten Mutter, den Vorsitz an der Teetafel zu führen. Das wiederum scheint sie recht interessant und lehrreich gefunden zu haben. Dann starben im Jahr 1892 ganz kurz nacheinander die Eltern. Mary Kingsley war 29 Jahre alt und zum allerersten Mal in ihrem Leben sowohl ohne Aufgabe als auch frei ihren eigenen Interessen ohne Rücksicht auf anderen Menschen nachzugehen. Warum sie sich ausgerechnet für eine Reise nach Westafrika entschied, dazu gibt's verschiedene Deutungen. Sie selbst schrieb in einem melancholischen Moment einmal, sie sei nach Afrika gefahren, um dort zu sterben. Das war sicher nicht ganz gelogen. Mary Kingsley trug tiefe Trauer um ihre Eltern und der Tod war in Westafrika, das man damals auch als The White Man's Grave, das Grab des weißen Mannes, bezeichnete, allgegenwärtig. Aber wenn man ihre Reiseberichte aus Westafrika liest, dann drängt sich gleichzeitig auch die ganz gegenteilige Interpretation auf. Mary Kingsley fuhr nach Afrika, um zu leben. Zunächst übte sie jedoch. Ihre erste Fernreise führte sie im Juli 1892 zunächst einmal auf die Kanarischen Inseln. Diese Reise unternahm sie keine 2 Monate nach dem Tod der Mutter und es scheint fast wie eine Mischung aus Flucht und lang ersehntem Aufbruch zu sein. Aber die Korrespondenz, die sie nach ihrer Rückkehr führte, die legt auch nahe, dass sie auch längerfristige Pläne hegte. Sie besorgte sich nämlich eine Botanisierausrüstung und fühlte bei Verlegern schon mal vor, ob es eventuell Interesse an einem Buch über Westafrika gäbe. Das heißt, Mary Kingsley war auf der Suche nach einer Nische, die ihr nicht nur einen Lebensinhalt, sondern auch einen Lebensunterhalt bieten könnte. Am 2. August 1893, also ein Jahr später, ging Mary Kingsley dann auf ihre erste Afrika-Reise. In 4 Monaten sollte es von Sierra Leone ins Niger-Delta gehen, dann nach Kamerun, Kongo, Luanda, nach Cabinda im heutigen Angola und zurück über Französisch-Kongo dann schließlich wieder nach Hause. Unterwegs botanisierte sie, pflegte Kranke, wo sie auf welche traf, und hielt sich auch ansonsten zunächst an relativ etablierte Pfade für weibliche Reisende der damaligen Zeit, die zwar noch nicht häufig waren, insbesondere die Alleinreisenden noch nicht, aber von denen es doch schon einige gab. Für Frauen war nicht vorgesehen, dass sie sich außerhalb der direkten kolonialen Kontexte bewegte. Und es sollte bis zu Mary Kingsleys 2. Reise dauern, bis sie sich über diese Konventionen dann einmal hinwegsetzte. Diese erste Reise kann man so ein bisschen als Testlauf bezeichnen. Mary Kingsley schaute nach einem Konzept für sich selbst, nach einer Rolle für sich selbst, nach Möglichkeiten, wie sie beim nächsten Mal vielleicht die etablierten Pfade ein bisschen verlassen könnte. Denn so wenig sie die Rolle der pflichtbewussten viktorianischen Tochter oder gar alten Jungfer zu Hause in Frage gestellt hatte, fast 30 Jahre lang, so wenig war sie nach Afrika gekommen, um genau den Part jetzt wieder zu übernehmen. Mary Kingsley wollte Neues sehen, sie wollte Grenzen überschreiten. Sie wollte sich unmittelbar mit dem, was ihr fremd war, konfrontieren. Und das tat sie auf ihrer 2. Reise. Im Dezember 1894 ging es nämlich für sie erneut nach Afrika. Und diese Reise, die nun ein Jahr dauern sollte, die ist Gegenstand ihres ersten Buchs, Travels in West Africa. Eine 736 Seiten lange Mischung aus Reisebericht und ethnologischer Feldstudie, geschrieben in einem leichten und unterhaltsamen Ton, in dem allerdings der wissenschaftliche Anspruch der ambitionierten Autodidaktin stets durchscheint. Sie hat im Nachgang zu dieser Reise umfassend recherchiert, auch im Vorfeld schon, um ihre Beobachtungen, die sie dort angestellt hatte, auch wissenschaftlich zu unterfüttern. Dieses Buch ist der wahre Hammer. Für Nichtmuttersprachlerinnen ist es ein durchaus anspruchsvolles Unterfangen, es zu lesen, weil Mary Kingsley in der Lage ist, unglaubliche Satzmonster zu Papier zu bringen. Sie selber schreibt im Vorwort auch, dieses Buch braucht kein Vorwort, sondern eine Entschuldigung, und zwar eine brillante und eine überzeugende. Ich habe mehrere literarische Freunde gebeten, mir eine zu schreiben, aber sie lehnten alle so freundlich wie bestimmt ab, da es unmöglich sei, für die Freiheiten, die ich mir mit der englischen Grammatik und der Sprache Ihrer Majestät genommen habe, angemessen um Verzeihung zu bitten. In diesem Vorwort klingt aber auch Mary Kingsleys ganz spezifischer und ganz eigener Humor schon durch. Sie war eine Meisterin der doppelbödigen Selbstironie. Das heißt, einerseits setzte sie sich ständig selbst herab und betonte, dass sie ja nur eine Amateurin sei, dass sie keine richtige Wissenschaftlerin sei, dass sie auch nur eine Frau sei. Das heißt, sie bediente das Klischee der etwas planlos dahertappenden alten Jungfer hinten und vorne. Aber gleichzeitig macht sie in dem, was sie beschreibt, auch immer wieder klar, dass sie die britische alte Jungfer an sich für eine absolut buschtaugliche Daseinsform hielt. Die Pointe ihrer Anekdoten bestand nämlich immer wieder darin, dass sie sich zwar einerseits immer an die Konvention für das typische viktorianische Fräulein hielt, und dabei zeichnet sie Bilder, die einen beim Lesen durchaus zum Schmunzeln animieren, gleichzeitig ist sie dann am Ende doch immer die Heldin der Geschichte, und die Witzfiguren sind eher die Experten, Entdecker und Eroberer mit ihrer Vermessungswut und ihrem ach so männlichen, draufgängerischen Leichtsinn. Ich gebe mal zwei Beispiele. In einer Passage ist sie so beherzt wie relativ ungeplant allein auf eine Paddeltour in einen Mangrovensumpf gegangen. Ohne zu bedenken, dass in der Zeit, während sie unterwegs war, der Wasserspiegel sank, also die Ebbe einsetzte. Und das heißt, dass sie sich plötzlich mitten auf der Tour in einem Teil des Mangrovenwalds wiederfand, von dem keine Verbindung aus mehr zu ihrem Ausgangspunkt bestand. Das heißt, sie war mehr oder weniger gefangen in einem kleinen See. Und wir treffen sie also dabei an, wie sie darüber sinniert, wie sie da nun jetzt wieder rauskommt, ob sie abwarten sollte oder ob sie versuchen sollte, das Kanu vielleicht irgendwie da rauszubugsieren, indem sie sich selber in diesen Sumpf hineinbegibt. Sie schreibt also: Wenn man natürlich in den eigenen Ruhm investieren will und wenn einem die Nachwelt und deren Wissenschaft am Herzen liegt, dann springt man beherzt in den schwarzen, teigigen Schleim und freut sich am Gedanken an die unglaubliche Sensation, die man in 20.000 Jahren sein wird. Und wie gut man als Museumsexponat dann von den Mitmenschen behandelt werden würde. Wenn man aber ein einfacher, eher zurückgezogen lebender Mensch ist wie ich, dann verweilen sie in der Lagune, bis das Wasser wieder steigt, und beschränken ihre Gedanken auf die Tatsache, dass sie bei Krokodilen und Mangrovenfliegen zu Gast sind und sich inmitten eines fürchterlichen Gestankes befinden. Die übrige Zeit fragen sie sich, warum um alles in der Welt sie nach Westafrika gefahren sind und warum sie nach dieser Verrücktheit dem Ganzen noch unbedingt die Krone aufsetzen mussten, indem sie ein so kolossaler Esel waren, auch noch in einem Mangrovensumpf herumzupaddeln. Mary Kingsley sprang also natürlich nicht über Bord. Sie wurde auch nicht von Krokodilen und Mangrovenfliegen aufgefressen, wartete ab, bis das Wasser wieder stieg und kam wohlbehalten wieder in ihrer Unterkunft an. In einer zweiten Passage verteidigt sie die oft belächelte Tatsache, dass sie auch in Westafrika stets in Bluse und Wollrock unterwegs war. Wie sie selbst ganz zu Anfang des Buches auf Seite 19 schon sagte, es gehört sich nicht, in Afrika in Sachen herumzulaufen, mit denen man sich zu Hause nicht sehen lassen würde. 250 Seiten später tritt sie dann den Nachweis an, dass es tatsächlich keine bessere Outdoor-Ausrüstung gibt als viktorianische Damenoberbekleidung. Und zwar hat sie sich gerade in Begleitung einer Gruppe indigener Männer, die sie als Führer engagiert hatte, auf den Weg gemacht durch den Urwald vom Fluss Ogowe in Französisch Kongo, dem heutigen Gabun, Richtung des Flusses Rambwe, der im Norden lag. Aufgebrochen war sie etwa auf der Höhe von Lambarene. Und wenn man sich das auf der Landkarte anschaut, kann man die Marschroute so auf gute 70, 80 Kilometer schätzen. Der Weg durch den Wald war stellenweise relativ schwer zu erkennen, aber an einer Stelle sah sie, dass dieser Weg eine wohl recht große Kurve beschrieb und sie dachte sich, dass sie vielleicht eine Abkürzung nehmen könnte. Als Ergebnis fand sie sich kurze Zeit später eine Etage tiefer im Wald wieder. Sie war nämlich in eine Wildtierfalle getappt. Das war eine, wie sie schreibt, etwa 15 Fuß, also knapp 5 Meter tiefe Grube, an deren Boden sich Ebenholzpfeiler befanden, die das Tier aufspießen sollten. Und sie schreibt dazu: In solchen Momenten erkennt man, was für ein Segen ein guter, dicker Rock ist. Hätte ich auf die vielen Menschen daheim in England gehört, die es hätten besser wissen sollen und es doch selbst nie taten, hätte ich also Männerkleidung getragen, dann wäre ich jetzt bis zum Knochen durchbohrt worden und das wäre es dann gewesen. So jedoch saß ich, bis auf eine Menge Beulen, ziemlich bequem geschützt durch die Fülle meines Rocks auf 9 Ebenholzpfeilern von etwa 12 Zoll Länge und brüllte lustvoll, man solle mich herausholen. Mary Kingsley fällt auf dieser Reise auch öfters mal ins Wasser, das heißt, sie ist so gut wie ständig entweder klatschnass oder zerbeult, dabei aber, zumindest in ihrer Erzählung, immer ausgesprochen guter Laune und auch in ihrer Erzählung hat sie jede Situation stets im Griff. Das heißt, sie spielt immer so ein bisschen mit den Erzählerfiguren. Einerseits ist sie immer die typisch viktorianische alte Jungfer, irgendwo schreibt sie auch mal, sie komme sich vor wie die Maiden Aunt, also die altjüngferliche Tante. Andererseits ist sie aber doch auch immer wieder die Draufgängerin. Das ist eine Mischung, die man in der Reiseliteratur insbesondere von reisenden Engländerinnen um 1900 immer mal wieder antrifft. Zumal ja die Erzählerfigur des souveränen männlichen Welterklärers Frauen tatsächlich nicht so ohne weiteres zur Verfügung stand. Aber in solcher Konsequenz wie bei Mary Kingsley sehen wir es eigentlich bei keiner vollendet. Ja, einen habe ich noch, und zwar von Seite 244 aus Travels in West Africa. Da sind Mary Kingsley und ihre Guides gerade einer Begegnung mit einem Flusspferd entkommen und landen jetzt mit dem Kanu auf einer Sandbank inmitten einer Familie von Krokodilen. Sie schreibt: Diese interessanten Tiere machen auch ihre Siesta, wobei sie ausgebreitet in alle Himmelsrichtungen auf dem Sand liegen, die Mäuler weit offen. Eine immense alte Dame hat eine Familie quicklebendiger Jungkrokodile um sich herumspringen, die wie eine Gruppe kleiner Kätzchen spielen. Der schwere, moschusartige Geruch, den sie abgeben, ist ausgesprochen abstoßend, aber wir beklagen uns nicht, denn wir fühlen uns hoffnungslos im Unrecht, ohne Einladung in dieses Familienidyll eingedrungen zu sein. Zitat Ende. Mary Kingsley und ihre Reisegruppe machen natürlich, dass sie davonkommen, aber Kingsley ist natürlich bewusst, dass sie in den Augen der daheimgebliebenen Lehnstuhlzoologen ihre wissenschaftliche Pflicht vernachlässigt hat. Sie schreibt: Mein energisches und waches Gewissen erinnerte mich ferner an die letzten Worte, die ein herausragender und geschätzter wissenschaftlicher Freund mir mit auf den Weg gegeben hatte. Nehmen Sie stets Maß, Miss Kingsley, und zwar immer vom ausgewachsenen männlichen Tiere. Ich weiß, ich habe vielfach verabsäumt, dieser Verpflichtung gerecht zu werden, aber ich mag nicht zurückfahren. Meine Männer würden es auch nicht wollen. Und im Übrigen habe ich meinen Zollstock verlegt. Mary Kingsley war allerdings nicht nur und auch noch nicht mal primär als Zoologin unterwegs und auch nicht als Botanikerin, sondern zuallererst als Ethnologin. Sie war eine der ersten, die etwas durchführten, was man durchaus schon als teilnehmende Beobachtung in Ansätzen beschreiben kann, auch wenn es das Wort damals noch nicht gab. Sie war der Meinung, dass man nichts über Menschen erfährt, wenn man ihnen etwa mit Schreibblock und Zollstock gegenübertritt und ihnen Fragen stellt. Oder noch schlimmer, ihre Schädel und Gliedmaßen vermisst. Mary Kingsley wollte mit den Menschen in Alltagsbeziehungen treten. Sie verdingte sich also als Händlerin. Sie besorgte sich Angelhaken und ähnliche andere kleine Waren, die die Bewohnerinnen und Bewohner des Urwalds vielleicht gebrauchen könnten. Außerdem verarztete sie hier und dort mal jemanden, der krank oder verletzt war. Die Menschen, die sie besuchte, gewährten ihr Unterkunft und über ihre Guides, die auch als Dolmetscher fungierten, konnte sie dann mit den Menschen dort ins Gespräch kommen. Mary Kingsley war gar nicht so sehr daran gelegen, einzuordnen, zu kategorisieren, katalogisieren und zu beurteilen, worauf große Teile der Wissenschaft des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts ja geradezu versessen waren. Mary Kingsley wollte verstehen. Sie ging dabei bemerkenswert kulturrelativistisch vor für ihr Zeitalter, ging sehr vorurteilsfrei an Religionen, an kulturelle Praktiken, wie zum Beispiel Heilkunden, Totenkult und auch den Kannibalismus heran, der dort in Teilen noch praktiziert wurde. Damit stand sie im Kontrast zu vielen Lehnstuhlethnologen ihrer Zeit, die vielfach gar nicht mal selber vor Ort gewesen waren, sondern ihr Wissen oder Wissen in Anführungszeichen rein aus Berichten zum Beispiel von Missionaren oder anderen Dritten, aber stets Weißen, erhielten. Mary Kingsley war also kulturrelativistisch unterwegs. Gleichzeitig war sie aber auch ganz unbestreitbar und, wie sie es auch selbst sagt, Imperialistin. Mary Kingsley stand dem britischen Kolonialismus in seiner praktizierten Form durchaus kritisch gegenüber, aber sie wollte den Kolonialismus nie abgeschafft, sondern lediglich reformiert wissen. Kulturrelativistin und Rassistin, mag man sich fragen, wie passt das zusammen? Die Antwort liegt in Mary Kingsleys Menschenbild. Mary Kingsley war das, was man als Differentialistin bezeichnen kann. Sie glaubte an die Theorie, die damals sogar relativ gängig war, dass Schwarze und Weiße und übrigens auch Frauen und Männer fundamental unterschiedliche Menschen seien. Dass weiße Menschen überall die Machtpositionen besetzten, nahm sie dabei als Beleg dafür, dass die weiße sogenannte Rasse eben die stärkere sei. Ebenso übrigens, wie sie die Vorherrschaft der Männer als Beleg für die postulierte Überlegenheit des männlichen Geschlechts gegenüber Frauen nahm. Damit stellte sie sich einer anderen, man kann sagen konkurrierenden Form von Rassismus entgegen, nämlich dem Glauben, dass schwarze Menschen in Anführungszeichen unterentwickelt seien und auf das postulierte Niveau der Weißen, wieder in Anführungszeichen, angehoben werden müssten. Ihrer Meinung nach gab es also sogenannte Menschenrassen, von der jede ihren Weg finden sollte. Was einerseits weniger übergriffig klingt als die andere Variante, andererseits aber zusammengenommen mit ihrem Glauben an die Hierarchie der sogenannten Rassen bedeutet, dass schwarze Menschen eigentlich immer die Unterlegenen bleiben müssten. Sie zieht die Parallele zwischen einerseits Schwarzen und Weißen und andererseits Männern und Frauen an einer Stelle auch ganz explizit. Da schreibt sie, der geistige Unterschied zwischen den beiden Rassen ist sehr ähnlich dem zwischen Männern und Frauen bei uns. Eine große Frau wird geistig oder physisch einen mittelmäßigen Mann übertreffen können, aber keine Frau wird jemals an einen wahrhaft großen Mann heranreichen. Das heißt, die Grenzen zwischen den sogenannten Rassen waren für Mary Kingsley genauso unverrückbar wie die zwischen den Geschlechtern. Aber sie verliefen schräg zueinander. Daraus ergab sich ein Widerspruch, den sie auf eine Art und Weise auflöste, die unter Weißen, auch unter weißen Frauen, keineswegs unüblich war. Nämlich die Grenze zwischen den sogenannten Rassen wurde zuerst gezogen und erst dann wurde nach Geschlecht unterschieden. Das heißt, Mary Kingsley hatte so eine Art Dreisatz, in der sich weißer Mann zu weiße Frau verhielt, wie weiß gesamt zu schwarz insgesamt. Mary Kingsley war zwar als weiße Frau weißen Männern unterlegen oder dachte zumindest, dass sie es wäre, aber in ihrer Vorstellungswelt war sie trotzdem schwarzen Männern immer noch überlegen, weil sie eben, wie gesagt, die Grenze zwischen den sogenannten Rassen zuerst gezogen hatte. Und diese Überlegenheit wiederum, die dachte sie für sich als explizit männlich. Sie nennt sich a woman of a masculine race, also Frau einer männlichen Rasse. Gemeint ist die mächtige Weiße. Sie bezeichnet sich im afrikanischen Kontext auch immer wieder selbst im Maskulinum und ließ sich von ihren Guides ohne weiteres als Sir bezeichnen. Und Mary Kingsley verteidigte auch stets das vorgebliche Recht Großbritanniens als sogenanntem starkem Land auf Kolonien. Gleichzeitig war sie aber auch eine der schärfsten Kritikerinnen des britischen Kolonialismus in Westafrika und den Kolonialpolitikern im Heimatland durchaus ein Dorn im Auge. Sie war befreundet mit kolonialkritischen AktivistInnen wie zum Beispiel Alice Stopford Green oder Edmund Dean Morrell und auch mit dem liberianischen Panafrikanisten Edward Wilmot Blyden, den sie zu ihren Freunden zählte. Vielleicht erklärt sich diese seltsame Mischung bei Mary Kingsley aus Überlegenheitsgefühl und dann auch wieder aufrichtigem Respekt vor Schwarzen teilweise daraus, dass sie selbst ja eigentlich auch ihre angenommene Ungleichwertigkeit als Frau niemals in Frage stellte. Vielleicht war sie aber auch selbst immer wieder hin und her gerissen. Und ich denke, man kann Mary Kingsleys Werk wahrscheinlich wieder und wieder und wieder lesen und doch die Widersprüche darin nie so ganz auflösen. Und das macht ihre Schriften eigentlich auch so spannend. Nach ihrer Rückkehr aus Afrika versuchte Mary Kingsley auch aktiv in die Kolonialpolitik einzugreifen. Sie legte in ihrem zweiten Buch West African Studies einen sogenannten Alternative Plan vor, der ihrer Meinung nach den Kolonialismus besser machen sollte, der allerdings in der Politik nie aufgegriffen wurde und obwohl er mit sehr, sehr viel Mühe erarbeitet worden war, auch tatsächlich nicht ganz durchdacht war. Mary Kingsley war nämlich dafür, dass die Kolonialverwaltung in die Hände der Händler vor Ort gelegt werden sollte, also quasi, dass der Kolonialismus privatisiert werden sollte. Was allerdings auch keine Lösung sein konnte, denn abgesehen davon, dass die Händler darauf überhaupt keine Lust hatten, wenn man etwa nach Indien blickte, wo ja die East India Company lange die Verwaltung in der Hand gehabt hatte, dort hatten sich 1857 Inderinnen und Inder eben gegen die East India Company erhoben und das hatte dazu geführt, dass die East India Company aufgelöst wurde und der britische Staat dort direkt die Verwaltung übernommen hatte. Mary Kingsleys Bücher verkauften sich hervorragend und sie war auch eine sehr beliebte Vortragsrednerin. Aber ihre Vorstöße in die Politik blieben erfolglos und gerade das war das, was ihr so sehr am Herzen gelegen hätte. Mary Kingsley fühlte sich isoliert, sie fühlte sich einsam, belächelt und hatte das Gefühl, nichts bewirken zu können. Und so fasste sie Anfang des Jahres 1900 den Entschluss, nach Südafrika zu fahren. Und zwar in einer Rolle, in der sie niemals jemand in Frage gestellt hatte. Als Krankenpflegerin, um in einem Kriegsgefangenenlager Kranke und Verletzte zu pflegen. Offenbar plante sie, nach Ende ihres Dienstes als Krankenschwester dort erneut nach Westafrika zu reisen, aber dazu sollte es nicht mehr kommen. Am 3. Juni 1900 starb Mary Kingsley in Simonstown an Typhus. Sie war 37 Jahre alt. Mit militärischen Ehren wurde sie zur letzten Ruhe geleitet. Sie bekam eine Seebestattung im Südatlantik. Ja, Mary Kingsleys kurzes Leben scheint fast wie eine einzige Variation über das Wort Grenzgang. Mary Kingsley lebte ständig an der Grenze. Zuerst zwischen Ehelichkeit und Unehelichkeit, dann zwischen Bürgerlichkeit und Proletariat. Sie war an der Grenze zwischen der Forscherin und der Amateurin, der Imperialistin und der Kolonialismuskritikerin. Sie überschritt ständig Grenzen von weiblicher Konvention und männlich konnotierten Ambitionen. Man kann es vielleicht widersprüchlich nennen, wenn sie viele dieser Grenzen verbal hochhielt, wie zum Beispiel die Grenzen viktorianischer Weiblichkeit, und sie aber gleichzeitig antestete, übertrat, unterlief oder immer wieder auch sogar verschob. Man kann in diesen vielen Grenzgängen aber auch den Versuch sehen, dass sie mit den Widersprüchen, den vielen komplexen und auch quer und schräg zueinander verlaufenden und sich überschneidenden Grenzen, die ihr als lediger Frau im viktorianischen England gesteckt waren, zu leben. Ob sie dem so zugestimmt hätte, ist natürlich fraglich. Allzu viel Hoffnung besteht wohl nicht, denn immerhin bei einer Grenze kannte sie kein Pardon. Ich als Wissenschaftler würde mich über meine Leiche nicht mit einem Historiker in der Straße blicken lassen. Das war der letzte Streifzug durch die Frauengeschichte vor der Sommerpause. Wenn wir uns im September wiederhören, geht's erneut nach Westafrika. Dann lernen wir die sierra leonische Frauenrechtlerin Adelaide Smith Casely Hayford kennen. Bis dann!